Stichwort Augenhöhe. Wie schaffen Sie in Ihrem Metier, in Ihrer Funktion Augenhöhe?
Meinen Sie jetzt mit der Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg oder?
In der Entwicklungszusammenarbeit.
In der Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Also zunächst einmal dass wir uns sehr bewusst sind, dass wir eben nicht einfach mal für andere entscheiden können. Das fängt damit an, dass wir der festen Überzeugung sind, dass es zwar Sinn macht, auch auf Regierungsebene und auf Ebene von Parlamenten den Dialog zu führen, dass wir aber nicht glauben, dass wir damit dann in andere Länder hinein regieren könnten oder dass das, was wir auf der politischen Ebene vereinbaren, jetzt sozusagen einfach mal durchexekutiert wird oder durchvollzogen wird, sondern die Erfahrung ist, dass ich ja ein Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft brauche, so wie das hier bei uns anstreben, brauche ich das auch in den Partnerländern, mit denen wir zusammen Entwicklungszusammenarbeit betreiben. Da ist es sozusagen, sind die Bundesländer und ein Bundesland wie Baden-Württemberg in einer Sandwich-Position, weil wir auf der einen Seite nicht unbedingt der Partner von nationalen Regierungen sind, wir sind nicht die Bundesregierung, sondern die Landesregierung, zum anderen aber von der Verwaltung sehr viel näher an der Basis. Und das versuchen wir aufzugreifen, indem wir sehr stark unterstützen, dass es Partnerschaften von Gleichen gibt. Also Städte mit Städten, Krankenhäuser mit Krankenhäusern, Schulen mit Schulen. Und dadurch hoffen wir oder sehen wir, dass diese Form der Partnerschaften tatsächlich dann auf der berühmten Augenhöhe stattfinden, indem wir die Praktiker aus den verschiedenen Bereichen und die in den gleichen Segmenten tätig sind, zueinander bringen.
Jetzt komme ich nochmal auf die Augenhöhe und die rassistischen Stereotypen, die halt auch sehr verwurzelt sind. Die haben ja auch eine Verlinkung auf ASA, Arbeits- und Studienaufenthalt, ein entwicklungspolitisches Netzwerk hier in Deutschland und ja auch der Schweiz. Da verlinken Sie auf der Seite drauf und deren Anspruch ist ja ganz eindeutig diese klaren Schemata weiß, schwarz im wahrsten Sinne aufzubrechen und halt auch mal einen schwarzen Referenten, eine schwarze Referentin herzuholen und nicht nur die Tanzgruppe, die dann halt aus schwarzen Menschen besteht. Und das ist mir in dem Durchblättern von den Ergebnissen, die da ja bei rausgekommen sind, bei den Themengesprächen und Bürgerkonferenzen, ist mir das ein bisschen aufgefallen, dass es doch immer noch sehr klar war, Referentinnen und Referenten sind weiß und das Unterhaltungsprogramm ist schwarz, jetzt mal ganz platt gesagt. Ist da der Anspruch, das aufzubrechen?
Also zum Ersten war es so, dass wir auch in dem Dialog sehr stark gemerkt haben, welche große Rolle die sogenannte Diaspora spielt, die bisher in der Entwicklungspolitik des Landes überhaupt nicht vorkam. Also die Frage, was können Menschen aus den Entwicklungspartnerländern, die hier leben, die hier oder auf Zeit oder auf Dauer ein neues Zuhause gefunden haben, was können die mit einbringen? Und da haben wir auch gemerkt, dass es eine unheimlich hohe Bereitschaft gibt, sich zu engagieren. Und deswegen, glaube ich, haben Sie die Zusammenfassung, die Sie durchgeblättert haben, vielleicht ein bisschen zu einseitig angeschaut, weil wir tatsächlich auf den Podien immer auch sozusagen da eine breite Mischung hatten. Ich will aber sagen, dass der Bereich der Kultur, und das ist das Zweite, was ich dazu sagen will, eine, glaube ich, etwas unterschätzte Bedeutung auch in der Entwicklungszusammenarbeit hat. Wir gehen immer sehr schnell auf Fragen der technischen Zusammenarbeit. Vorher hieß es ja sogar nur technische Zusammenarbeit. Wir gehen sehr schnell sozusagen in Bereiche, die sozusagen Hard Facts sind oder die quasi wirtschaftlich getrieben sind. Und die Frage der kulturellen Beiträge wird unterschätzt, wenn Sie sehen, dass wir bei einer ganzen Reihe von Konferenzen ja nicht sozusagen irgendjemand eingeflogen haben fürs Kulturprogramm, sondern es sind in der Regel gemeinsame Programme, zum Beispiel vom Stadttheater in Konstanz war oder auch in Stuttgart ein Theaterprojekt von einem Theater aus Nairobi, das gastierte. Dann sind wir weit davon entfernt, sozusagen das als reine Verzierung zu betrachten, sondern wir sehen, dass Kultur und kulturelle Verständigung ein ganz wesentlicher Bestandteil auch des globalen Lernens und des Verstehens voneinander ist und deswegen das auch ein wichtiger Beitrag davon ist. Insofern glaube ich, dass wir da sicher noch dazulernen können, dass es noch ausgewogener wird. Wir machen es übrigens auch, da wir uns aufmachen, auch nicht nur sozusagen Menschen aus Baden-Württemberg Auslandsaufenthalte zu ermöglichen, sondern auch verstärkt in zum Beispiel die Landesverwaltung, in den Schuldienst Menschen von aus Entwicklungsländern auf Zeit auch aufzunehmen und eben nicht nur durch Aussenden, sondern auch durch Aufnehmen sozusagen Lernprozesse zu organisieren. Also ich glaube, wir sind vielleicht noch nicht am Idealpunkt angekommen, aber das wird schon als auch Partnerschaft, als Augenhöhe gesehen und der Blick ist zu bisschen zu einseitig, den Sie da vorgenommen haben.
Das ist ja sehr erfreulich. Jetzt komme ich nochmal zum kolonialen Erbe. In Berlin im Herbst letzten Jahres wurden ja einige Schädel aus der Sammlung der Berliner Charité an eine Delegation aus Namibia zurückgegeben. Mhm. Diese Schädel stammen von dem Völkermord an Herero und Nama. Und es wurde im Zuge dessen Entschuldigung und Entschädigung statt in Anführungsstrichen Almosen, was halt hier halt als Entwicklungshilfe bezeichnet wird, gefordert. Solche Schädelrückgaben soll es in nächster Zukunft auch in Baden-Württemberg geben, zum Beispiel hier auch an der Uni Freiburg. Wie geht es voran? Sind Sie da als Minister auch eingebunden?
Da bin ich zunächst mal nicht eingebunden, weil das ist Sache sozusagen der wissenschaftlichen Institute oder der Museen selbst und in dem Fall ist da das Wissenschaftsministerium zu federführend. Ich glaube auch, dass es nicht um, wie sagen, Wiedergutmachung oder Almosen geht, sondern darum, dass man das, was an Erbe da ist, auch sozusagen sich vergegenwärtigt. Da ist so, dass es sozusagen durchaus auch eine in Relation kleinere, aber durchaus auch blutige Kolonialgeschichte Deutschlands gibt, nicht nur in Afrika, sondern auch in Asien einige Spuren da sind. Also es ist sicher sinnvoll, dass man sich damit beschäftigt, aber es ist jetzt von der Dimension her sozusagen weitaus weniger als das, was wir sozusagen jetzt im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit an anderer Stelle organisieren. Und ich würde jetzt auch nicht sozusagen von einem moralischen Ablassgeschäft oder sowas reden wollen, wenn wir Entwicklungszusammenarbeit betreiben. Das fände ich verfehlt.
In der Darstellung der Landesregierung werden Sie zitiert mit: Ich kämpfe für ein starkes Europa, Freiheit, Wohlstand und Völkerverständigung. Wie Sie vielleicht wissen, vor einigen Wochen haben sich 130 Menschen ohne Papiere organisiert und sind quer durch Europa teilweise gelaufen, teilweise mit dem Zug gefahren. Und das Ziel dieses europäischen Marsches der Sans-Papier und MigrantInnen war es, auf die Bedingungen aufmerksam zu machen, unter denen Flüchtlinge in Europa leben und teilweise auch sterben. Bei der Demonstration durch die Freiburger Innenstadt haben die Menschen an der Kundgebung sich dann sinngemäß gegen Europa ausgesprochen, also zumindest gegen ein Europa der Ausgrenzung. Was sagen Sie dazu?
Also ich meine, die Frage einer gemeinsamen europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik ist immer wieder eine sehr schwierige Debatte auch, weil wir natürlich eine sehr schwierige Situation an den tatsächlichen Außengrenzen haben. Nur das Beispiel am Mittelmeer, das ist ja inzwischen auch allen vor Augen. Insofern glaube ich nicht, dass sozusagen Europa per se oder nur weil es sozusagen eine gemeinsame europäische Politik ist, ist sie noch nicht per se besser. Gilt aber auch umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die Grundsätze, die wir in Deutschland sagen, was Rechtsstaatlichkeit oder in Europa an Rechtsstaatlichkeit entwickelt haben, dass die besser dadurch umgesetzt würden, dass wir sozusagen die Flüchtlingspolitik wieder nationalisieren. Wenn ich sehe, welche sozusagen, was auch in einzelnen Ländern und was von dem einen oder anderen Regierungen, die in Europa in der Vergangenheit oder auch aktuell Verantwortung tragen, da gibt es doch auch Punkte, wo ich nicht die Hoffnung habe, dass dadurch die Außenpolitik und die Flüchtlingspolitik humaner wird, wenn sie sagen, wieder in die reine nationale Verantwortlichkeit zurückgeht, sondern da glaube ich, ist es tatsächlich besser, wenn wir uns in Europa auf gemeinsame Standards sowohl der Rechtsstaatlichkeit als auch der Sozialstaatlichkeit verständigen. Das ist nie ganz einfach und es ist auch in der Umsetzung dann jenseits der Regeln vor Ort auch nicht trivial, weil Regeln unterschiedlich ausgelegt werden können. Aber ich glaube, dass ein europäischer Rechtsraum dort im Zweifelsfall die bessere Alternative darstellt, als das in das Benehmen einzelner Staaten wieder zu legen. Wir haben das erlebt bei der Schengen-Debatte, dass immer wieder auch die Frage von Flüchtlingen und die Frage von Visa auch zu wahlpopulistischen Motiven herangezogen werden. Insofern ist, glaube ich, ein gemeinsamer europäischer Rechtsrahmen die bessere Alternative.